Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Die Themen: George Bush drängt zur Eile. Der US-Präsident will den staatlichen Rettungsplan für die Finanzwelt schnell verabschieden. Später in der Sendung zur Finanzkrise das Gespräch mit einem Wirtschaftsexperten. Das Ende des Neoliberalismus sei das nicht, aber das Ende der Papageienökonomie. Dann die Fernsehdebatte zwischen John McCain und Barack Obama kann heute Nacht stattfinden. Der Bundesrat wehrt sich gegen den Vorwurf, dass VBS sei mit den Hinterbliebenen des Jungfrauunglücks unsensibel umgegangen. Und die Angst des bayerischen Ex-Königs vor der Wurstigkeit.
Das Schlimmste, was uns gegenwärtig droht, das ist die Gleichgültigkeit und die Wurstigkeit. Die Gleichgültigkeit ist doch mir wurscht. Lass mich doch mal Ruhe von der Politik, sind doch alle gleich. Lauter blöde Hund.
Edmund Stoibers letzter Auftritt vor der Wahl vom Sonntag. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Simon Loy.
In den USA ist nach wie vor nicht klar, wann der Plan zur Rettung des Finanzsystems zustande kommt. Präsident Bush wandte sich kurz nach der Öffnung der Börse an die Nation.
We are going to get a package passed. We will rise to the occasion. Republicans and Democrats will come together and pass a substantial rescue plan.
Er wünsche eine rasche Verabschiedung des Plans im Umfang von 700 Milliarden Dollar. Zwar bestünden Differenzen über Einzelheiten. Einigkeit bestehe aber darin, dass jetzt gehandelt werden müsse. Es gebe keine andere Wahl, so Bush. Sein Parteifreund John McCain wird heute Nacht nun doch an der geplanten Debatte mit seinem Wahlkampfrivalen Barack Obama teilnehmen. McCain hatte zunächst abgesagt. Zahlreiche Notenbanken, darunter die Schweizerische Nationalbank und die amerikanische Notenbank, haben heute erneut eine große Geldmenge für den Markt freigegeben. Damit sollen dem Finanzsystem vor allem die nötigen Mittel für das Monatsende gesichert werden. Freigegeben wurden total 74 Milliarden Dollar mit einer einwöchigen Laufzeit. Die Schweizerische Nationalbank gab 9 Milliarden Dollar frei. Davon wurden jedoch nur 5 Milliarden von Finanzinstituten bezogen. Die USA haben die Schweiz bisher nicht gebeten, sich am Rettungspaket für den Finanzmarkt zu beteiligen, wie Bundespräsident Guschpin vor den Medien in Bern betonte. In Europa leidet neu der belgisch-niederländische Finanzkonzern Fortis unter einem starken Kurszerfall. Der belgische Premierminister Le Terme betonte, der Staat werde die Anleger und Sparer nicht im Stich lassen. Der Chef der Fortis Bank sprach von einer soliden finanziellen Lage der Bank. Die SBB hat ihren Plan konkretisiert, künftig Bahnbillette zu verkaufen, die in Stoßzeiten teurer sind als tagsüber. Dazu sagt die Stiftung für Konsumentenschutz, unterschiedliche Billettpreise seien unannehmbar. Mit Preisen je nach Tageszeit will die SBB mehr Geld einnehmen für Investitionen und erreichen, dass es mehr Platz gibt in den heute übervollen Morgen- und Abendzügen. Die AHV- und IV-Renten werden Anfang nächsten Jahres der Teuerung angepasst. Die Mindestaltersrente steigt von 1.100 auf 1.140 Franken, die maximale Rente von 2.210 auf 2.280 Franken. Im Nachgang zum Militärunfall an der Jungfrau wurde Kritik am Verteidigungsdepartement VBS laut. Das Departement von Bundesrat Schmid sei mit den Hinterbliebenen unsensibel und knausrig umgegangen, hieß es. Der Bundesrat stellt nun in einer Antwort auf eine Anfrage aus dem Parlament einiges klar. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Der Bundesrat räumt Fehler ein bei der Bewältigung des Bergunglücks. So sei mindestens eine Familie erst nach den ersten Radiomeldungen über den Todessturz informiert worden. Dies sei geschehen, so der Bundesrat, weil die Rega ohne Absprache mit der Armee Medienanfragen beantwortet habe. Was die Entschädigungen angeht, treffe es nicht zu, dass die Familienangehörigen der Opfer lediglich 40.000 Franken erhalten hätten. Laut Bundesrat zahlte die Militärversicherung nach dem Unfall an der Jungfrau pro Opfer eine Bestattungsentschädigung Beteiligung von fast 14.000 Franken aus. Dazu kamen Zahlungen für Transport- und Rettungskosten sowie eine Genugtuung von 39.000 Franken je Elternteil, von 13.000 Franken je Geschwister und von 7.000 Franken für die Freundin. Zusätzlich überwies das Verteidigungsdepartement im Sinne der versprochenen unbürokratischen Hilfe jeder betroffenen Familie pauschal 20.000 Franken. Die Begräbnisumstände seien mit den Familien abgesprochen worden, hält der Bundesrat fest. Es stimme nicht, dass die meisten Leichen nackt in einem Plastiksack nach Hause geschickt worden seien. Die Leichen seien ordentlich und mit dem entsprechenden Respekt und der gebotenen Würde von den Bestattungsinstituten überführt worden.
Geht es nach Plan, ist die Schweiz noch in diesem Jahr Schengen-Mitglied. Nicht so Liechtenstein, dessen Beitrittstermin bleibt vorerst offen. Dieser Sonderfall hat zur Folge, dass die Grenze zu Liechtenstein vorerst eine Schengen-Außengrenze ist. Und für die Praxis heißt das, die Grenze muss speziell überwacht werden, mit Videokameras und zusätzlichem Personal. Daraus entstünden nun zusätzliche Kosten von insgesamt 6 Millionen Franken, die weitgehend die Schweiz bezahle, erklärt das Bundesamt für Justiz. In Italien hat nun auch die Gewerkschaft der Flugbegleiter, der Alitalia, dem Rettungsplan italienischer Industrieller zugestimmt. Jetzt fehlt nur noch das Einverständnis der Piloten. Eine Reise von Lufthansa-Konzernchef Meyerhuber nach Rom hat Spekulationen angeheizt über einen Einstieg des deutschen Flugkonzerns bei Alitalia. Im vergangenen Jahr wurden weltweit erneut 3% mehr CO2 ausgestoßen, wie eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt. Die Zunahme ist größer, als der Weltklimarat in seinen düstersten Prognosen vorausgesagt hatte. Den größten CO2-Ausstoß hat China, gefolgt von den USA. Andere Länder konnten ihren Ausstoß drosseln, darunter die Schweiz. Die UEFA hält an Polen und der Ukraine als Organisatoren der Europameisterschaftsendrunde 2012 fest, trotz der Organisationsschwierigkeiten, die die beiden Länder haben. Die UEFA behält sich allerdings vor, die Zahl der Austragungsorte von 8 auf 6 zu reduzieren. Nach einigen Anläufen hat er es geschafft. Yves Rossi, der Schweizer Raketenmann, hat als erster Mensch mit einem Jetflügel auf dem Rücken den Ärmelkanal überquert. Der ehemalige Militärpilot startete in der französischen Hafenstadt Calais und düste fast mit Tempo 300 nach England, wo er 13 Minuten nach dem Start sicher mit dem Fallschirm landete. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.816 Punkten, minus 1,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.954 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1,5891 Franken gehandelt und der Dollar zu 1,0899 Franken. Zum Wetter. Im Norden liegt morgen Samstag über dem Flachland Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 1500 Metern. Der Nebel lockert sich tagsüber zum Teil auf. In der Höhe sowie in den Alpen scheint die Sonne. Die Temperatur steigt auf rund 14 Grad, dabei bläst eine schwache Bise. Im Tessin liegen am Morgen Hochnebelfelder, sonst scheint oft die Sonne. Es wird 18 Grad warm. Am Sonntag bleibt es oft sonnig. Der Hochnebel über dem Flachland löst sich tagsüber mehrheitlich auf. Die Temperaturen erreichen 14 bis 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.09 Uhr. Die wichtigsten Meldungen in Kürze. In der Region Zürich stockt es auf dem Nordring. Auf den Autobahnen A3, A4 und A51 stadteinwärts. Auf der A53 zwischen Volkitzwil und Hegnau sowie in der Gegenrichtung ab Brüttisellen. In der Zentralschweiz auf der A4a Richtung Silbruck, in Basel um die Verzweigung Hagnau und im Mittelland auf der A1 zwischen Önsingen und Rotrist.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Im weiteren Verlauf der Sendung nehmen wir zunächst einen ziemlich aufgeregten Haufen unter die Lupe und sehen dabei Politiker beim Versuch, ein Rettungsnetz aufzuspannen. Wir reden dann mit dem Experten über Risiken und Nebenwirkungen von Paulsens Rettungsplan. Dann gleich noch einmal Risiken und Nebenwirkungen. Was passiert, wenn das Bahnfahren am frühen Morgen plötzlich teurer wird? Weiter Bayern. Das ist das Königreich der CSU. Noch der Freistaat, zwei Tage vor den Wahlen. Die Sowjetunion, das ist, als alles noch gut war. Die Sehnsucht der Baumwollbauern in Tadschikistan nach der Planwirtschaft. Einer flog über den Ärmelkanal wie ein Vogel. Der Rekordflug des Schweizers Yves Rossi. Und Jakob Kellenbergers Appell an Politiker und Hilfswerke.
Wenn man etwas nicht weiß, dass man die Gnade hat zu sagen, dass man es nicht weiß. Das ist nicht sehr populär, aber es würde natürlich sehr stark zur Klärung vieler Sachen beitragen.
Mit falschen Opferzahlen wird Politik betrieben, zum Schaden aller. Echo der Zeit. Dramatische Szenen auf dem Capitol Hill in Washington. Ein Finanzminister macht einen Kniefall. Parlamentarier können vor laufenden Kameras ihren Zorn nicht zurückhalten. Wählerinnen und Wähler rufen voller Wut ihren Abgeordneten an. In Washington geht es zurzeit drunter und drüber. Der Grund ist die Frage, wie die Finanzindustrie zu retten sei. Aus Washington Peter Vögeli.
Vielleicht ist es Zufall, dass gerade jetzt an jeder U-Bahn-Station in Washington ein Trommler zu sitzen scheint. Aber es passt. Denn über dem Capitol Hill dröhnten gestern Nacht die Kriegstrommeln. Noch am frühen Nachmittag Ortszeit schien eine Lösung in Griffweite zu sein, wie der demokratische Senator Chris Dodd verkündete.
We've reached a fundamental agreement on a set of principles.
Doch dann verließ der republikanische Senator Richard Shelby das Treffen im Weißen Haus, zu dem der Präsident die beiden Kandidaten Obama und McCain sowie die Spitzen des Kongresses eingeladen hatte und erklärte, es gebe keine Übereinkunft.
I can tell you, I don't believe we have an agreement.
Im Weißen Haus ging es an diesem Nachmittag offenbar turbulent zu. Die Republikaner im Repräsentantenhaus brachten plötzlich einen neuen Vorschlag ins Gespräch, der die Idee einer Versicherung für die gefährdeten Hypotheken ins Spiel brachte, anstelle eines Aufkaufs der faulen Papiere. Die Demokraten waren außer sich.
What this looked like to me was a rescue plan for John McCain for 2 hours, and it took us away from the work we're trying to do today. Serious people trying to do serious work.
Das sei kein Vorschlag zur Rettung der Wirtschaft, sondern zur Rettung von John McCain. Kein seriöses Unterfangen, empörte sich der demokratische Senator Chris Dodd. Denn McCain hatte eine ähnliche Idee einmal geäußert.
This is a kind of an ambush plan that doesn't come out until yesterday afternoon. The Republican Party is in such a complete shambles that it's hard to do anything serious.
Das sei eine kurzfristige Attacke aus dem Hinterhalt, nachdem man Tag und Nacht verhandelt habe, empörte sich der Vorsitzende des Finanzausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Bernie Franks. Die Republikaner seien völlig außer Tritt. Die Republikaner hielten dagegen, die Demokraten hätten sie zu wenig einbezogen. Doch nicht genug der Turbulenzen. Finanzminister Henry Paulson habe vor der demokratischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ganz ernst gemeint oder nicht, eine Art Kniefall gemacht und sie gebeten, den Rettungsplan nicht scheitern zu lassen, berichten die großen Zeitungen heute übereinstimmend. Pelosi soll geantwortet haben, ich wusste gar nicht, dass sie katholisch sind, und dann ergänzt haben, nicht wir, die Republikaner lassen den Plan scheitern. Und Paulson soll geantwortet haben, ich weiß. John McCain selbst sagte am Treffen im Weißen Haus, dass er selbst angeregt hatte, praktisch kein einziges Wort. Er scheint ein mehrfach doppeltes Spiel zu spielen. Dass die Republikaner nach der 8-jährigen Präsidentschaft von George W. Bush außer Tritt sind, ist offensichtlich. Mit tiefem Misstrauen blicken sie auf einen Präsidenten, den viele nicht mehr als einen wahren Konservativen ansehen und der nun einen 700 Milliarden Dollar schweren Rettungsplan im Hauruck-Verfahren umsetzen will. Programmatisch fehlt eine gemeinsame Grundlage. Am Parteitag in St. Paul war die Antwort auf alle Fragen der Schlachtruf USA. Im Moment wird auf dem Capitol Hill weiterverhandelt. Weder John McCain noch Barack Obama haben sich näher zum Rettungsplan geäußert, denn niemand will allein die Verantwortung für einen Plan übernehmen, der einen veritablen Volkszorn heraufbeschworen hat. Zumindest eine der vielen Fragen scheint sich in den letzten Stunden aber geklärt zu haben. John McCain will nun heute Abend doch an der Präsidentschaftsdebatte teilnehmen.
Peter Vögeli. Bei allem Chaos, das derzeit herrscht um den Rettungsplan, bei aller Kritik daran, gibt es auch unter Experten weitgehende Einigkeit. Und zwar von Wirtschaftsliberalen bis zu Staatsinterventionistischen. Es muss etwas geschehen, sonst droht der Absturz. Stimmt das wirklich?
Das fragte ich Manfred Gärtner. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen.
Nach dem, was ich gehört habe, ist der Bernanke vor den befassten Ausschuss des amerikanischen Kongresses getreten mit Daten, die im Wesentlichen die Arterien der Liquiditätsversorgung in den USA selbst betreffen. Und offensichtlich drohen diese Arterien einzufrieren. Bernanke ist ein sehr ernsthafter Mann mit erheblicher wissenschaftlicher Reputation. Wenn er sich also so ausdrückt, dass es auch gestandenen Politikern den Rücken runterläuft, dann ist sicherlich 5 vor 12 oder vielleicht sogar 12. Man muss dezidiert dann etwas tun im Moment.
Die Arterien könnten einfrieren, hat Bernanke gesagt. Redet er da vom US-Finanzsystem nur in Anführungszeichen oder gleich von der ganzen Weltwirtschaft?
Ich denke, er hat im Moment schon von den inneramerikanischen Problemen geredet, aber wir können uns von dem nicht abkoppeln. Das heißt also, wenn es in den USA Probleme gibt und so wie es klingt, reden wir nicht nur von einer kleinen Rezession mit Wachstumsstagnation, sondern vielleicht von einem veritablen Einbruch, dann wird uns auch das ganz massiv betreffen.
Wo wurden denn die zentralen Fehler gemacht, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Peer Steinbrück, der deutsche Finanzminister, hat diese Woche auf die USA gezeigt und nur auf die USA.
Also natürlich haben die USA sicherlich beziehungsweise die amerikanische Regierung eine ganz zentrale Mitschuld an dieser ganzen Geschichte. Aber ich glaube, es ist auch völlig falsch, jetzt nur auf die USA zu zeigen. Also wir haben in Europa freiwillig mitgemacht bei vielen dieser Dinge. Niemand hat unsere Banken dazu gezwungen, in solche Produkte zu investieren. Niemand hat beispielsweise in Deutschland die Regierung Schröder gezwungen, den deutschen Kapitalmarkt so weit zu liberalisieren. Also ich glaube, man muss schon auch über Probleme bei uns selbst, also Stichwort etwa, was man immer wieder hört, Anreizsysteme bei den Entlohnungen im Bankenbereich nachdenken.
Gehen wir zurück in die USA zu dem Rettungsplan, der da diskutiert wird. Davon kennt man erst das Grundprinzip und das geht so, dass der Staat faule Papiere kaufen soll von den angeschlagenen Firmen. Das wird aber von verschiedenen Ökonomen kritisiert. Nobelpreisträger Stiglitz zum Beispiel sagt, es sei der falsche Ansatz. Besser wäre, der Staat würde Aktien kaufen der angeschlagenen Firmen, weil das billiger wäre, es wäre auch effizienter, sagt er. Sind Sie damit einverstanden?
Das Wichtige scheint ja zu sein, dass man wieder Vertrauen schafft. Und die Frage ist für mich jetzt nicht so sehr, welche der beiden Varianten ist billiger, sondern welche der beiden Varianten schafft das eher, wieder Vertrauen in das Bankensystem zu schaffen und wieder die Liquiditätsflüsse in Gang zu bringen. Und da habe ich das Gefühl, der Ansatz der amerikanischen Regierung quasi an der Wurzel anzusetzen und zu sagen, wir nehmen einfach all diese belasteten Hypotheken aus dem Markt oder sichern die wieder ab. Und dann wird ja als Konsequenz auch alles, was darauf aufbaut, die Derivate wieder sicherer werden. Das scheint mir irgendwie zielgenauer zu sein, als jetzt bei Aktienkäufen oder Firmenkäufen anzusetzen, wo wir ja oft gar nicht wissen, welche Firmen sind denn überhaupt den größten Risiken oder welche Banken sind den größten Risiken ausgesetzt.
Auch wenn jetzt immer diese Zahl von diesen 700 Milliarden Dollar herumgeistert, genau sagen, was die ganze Übung kosten wird, kann man nicht. Trotzdem die Frage, können sich die USA das leisten? Woher nehmen sie diese Milliardensummen?
Das ist wirklich, glaube ich, eine ganz zentrale Frage hier, weil denn das, diese Summe, die liegt ja beispielsweise weit über den jährlichen Militärausgaben der USA und die sind ja ganz erheblich. Ich sehe das im Moment auch nicht, denn die Amerikaner sind ja einerseits vom Staat aus schon erheblich verschuldet. Und als zweites natürlich auch gegen dem Ausland bereits erheblich verschuldet. Und dort liegen ja zum Teil auch die Risiken, dass vielleicht das Ausland irgendwann nicht mehr bereit sein könnte, das momentane amerikanische Ausgabenkonsumverhalten zu finanzieren. Und wenn jetzt da nochmal so eine dicke Tranche dazukommt, dann kann das unter Umständen dort tatsächlich einen Stein oder eine Lawine ins Rollen bringen, vor der man Angst haben müsste.
Alles in allem kann man sagen, es gibt eigentlich nirgendwo Zweifel, grundlegende Zweifel, dass der Staat eingreifen muss in den USA und eine Staatsführung soll da eingreifen, die sich immer neoliberal verhalten hat. Ist das das Ende des Neoliberalismus?
Ich würde sagen, es ist sicherlich das Ende der Papageienökonomie. Das heißt also, wenn immer ein Problem auftritt, wenn immer eine Frage kommt, dann sagt man einfach immer noch Markt. Also ich würde es nicht so weit gehen, wie das viele im Moment machen, dass man möglichst viele verstaatlichen und durch staatliche Aufsicht stellen muss. Ich glaube nach wie vor, dass die erste Frage immer ist, kann man eine bestimmte Allokation über den Markt regeln? Aber man muss dann im zweiten Schritt sehr genau hinschauen, also wie dieser Markt funktioniert und was der für Leitplanken braucht. Also ich glaube schon, dass es eine Verschiebung zu einer stärkeren Involvierung des Staates hingeben wird in nächster Zeit.
Die Einschätzung von Manfred Gärtner von der Universität St. Gallen. Die SBB hat ein Problem mit übervollen Pendlerzügen am Morgen und am Abend. Ihr Rezept dagegen, sie will in Zukunft die Billette je nach Tageszeit verteuern oder verbilligen. Am teuersten wäre das Fahren dann, wenn die Pendler unterwegs sind. Da stellt sich die Frage, ob das wirklich mehr Platz bringt in den Zügen. Monika Pinotto.
Die SBB steht vor großen Problemen mit ihren überlasteten Zügen am Morgen und am Abend. Das Problem ist nicht so leicht zu lösen. Es können auf dem Schienennetz kaum noch mehr Züge fahren. Die Züge können auch nicht beliebig lang sein, da sonst das Perron zum Aussteigen nicht lang genug ist. Und so will die SBB nun also möglichst viele Leute dazu bewegen, nicht zu den Stoßzeiten Zug zu fahren. Oder wie es SBB-Mediensprecher Roman Marti sagt:
Momentan fährt die Hälfte aller Personen während eines Viertels unserer Betriebszeit. Und deshalb denken wir, weshalb nicht mit einem ausgeklügelten Preissystem diese Auslastung besser verteilen, damit dass die Leute beim Zugfahren mehr Platz haben, bequemer reisen können.
Ob das auch funktioniert und tatsächlich in den Spitzenzeiten weniger Menschen den Zug benutzen, das kann niemand garantieren. Carla Pfund, der ehemalige Direktor des Verbands Öffentlicher Verkehr, der eine Studie zu Angeboten und Preisen der SBB und der Nachbarbahnen verfasst hat, meint dazu kurz und deutlich:
Das muss man versuchen.
Erfahrungen gebe es kaum. Unsere Nachbarländer hätten zwar Tarife abgestuft, je nach Tageszeit, je nachdem auch nach Wochentag, aber dabei gehe es in erster Linie darum, möglichst viel Auslastung zu erreichen und nicht darum, Passagiere zu steuern.
Also ich kenne kein Tarifsystem bei unseren Nachbarn, die solche Lösungen machen müssen, weil sie zu stark ausgelastet sind.
Eine zu starke Auslastung gäbe es nur in der Schweiz. Und deshalb müsse die Schweiz auch eigene Rezepte finden. Bisher hatte die Schweiz das einfachste System überhaupt. Je weiter man fährt, desto mehr bezahlt man. Wenn jetzt je nach Tageszeit ein anderer Preis gelten soll, wird's komplizierter.
Das trifft zu, dass die Schweiz das einfachste Tarifsystem hat. Und ich möchte dieses Tarifsystem sicher nicht aufgeben. Aber man muss halt wahrscheinlich Kompromisse eingehen. Und das wäre dann ein Kompromiss.
Mit unsicherem Ausgang. Kaspar Streuli vom Forschungsbüro Infras war dabei, als der Zürcher Verkehrsverbund ZVV seinen 9-Uhr-Pass einführte, mit dem man nach 9 Uhr am Morgen billiger fahren kann.
Man hat grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht, aber nicht in Bezug darauf, dass spürbar weniger Leute in den Hauptverkehrszeiten unterwegs waren. Der Fahrausweis hat sich gut entwickelt, weil zur gleichen Zeit, das ist so ab 96 gewesen, sehr viel mehr Leute Teilzeit gearbeitet haben und die haben dann gerne von diesem günstigeren Fahrausweis profitiert. Man könnte sagen, der ZVV hat dank diesem Fahrausweis nach 9 Uhr Fahrgäste dazugewonnen.
Genau das Gleiche könnte der SBB geschehen. Nach wie vor brechend volle Züge am Morgen und am Abend, aber auch zusätzliche Fahrgäste am späteren Vormittag und am Nachmittag. Will die SBB bei den Pendlern wirklich etwas erreichen, müsste sie, sagt Kaspar Streuli, zu Pendlerzeiten um mindestens 20% teurer werden und dann würden wohl viele Pendler auf die Bahn verzichten. Carla Pfund, der ehemalige Direktor des Verbands Öffentlicher Verkehr, und Kaspar Streuli vom Forschungsbüro Infras könnten sich aber vorstellen, dass die SBB ihr Tarifsystem ganz behutsam einführt, mit einem kleinen Preisunterschied zwischen Pendlerzeiten und Nebenzeiten und diesen Unterschied dann langsam erhöht, sich langsam an die Schmerzgrenze der Pendler herantastet. Die SBB ist mit ihren Plänen übrigens nicht allein. Alle Schweizer Bahnen gemeinsam basteln am neuen Tarifsystem. Ein Experiment, das man durchführen müsse, meint Carlo Pfund.
Man muss es versuchen. Man muss es versuchen, denn etwas muss geschehen.
Der Bericht von Monika Binotto im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres. Und wie geht es weiter hier? Mit Bayern und der Frage, ob im Freistaat bald nichts mehr ist, wie es immer war. Dann tadschikische Baumwollbauern und die Sehnsucht nach der guten alten Sowjetzeit. Yves Rossi hat keinen Bubentraum mehr. Er hat ihn heute realisiert. Und Politik machen mit Opferzahlen, darf man das? Dazu das Dossier. Seit bald einem halben Jahrhundert kann in Bayern die CSU mehr oder weniger tun und lassen, was sie will. Die Christlichsozialen waren so beliebt und erfolgreich, dass die Wählerinnen und Wähler sie immer wieder mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigten. Aber das könnte jetzt vorbei sein, rund ein Jahr nach dem unfreiwilligen Abgang von Edmund Stoiber. Nach verschiedenen Umfragen kommt die CSU bei der Landtagswahl am Sonntag nur noch auf 47%. Vor 5 Jahren hatte sie fast 61. Ursula Hürzeler berichtet über den verzweifelten Kampf gegen den Abstieg.
Noch 48 Stunden, die CSU ist im Endspurt. Heute Abend der letzte Auftritt der Kanzlerin, morgen dann im Briefkasten die Wahlpostkarten und am Sonntag schließlich die persönlichen SMS. Nichts, aber auch gar nichts will die CSU diesmal dem Zufall überlassen. 50% plus ist das Ziel. Wahnsinnig ehrgeizig sei das, sagt Günther Beckstein, der Ministerpräsident. Aber es werde klappen, schon wegen der politischen Bilanz.
Wenn wir ein Wirtschaftsunternehmen wären, hätten wir glänzende Zahlen. Und das weiß jeder in Deutschland. Das weiß jeder und jede in Bayern.
Doch wie es halt so ist, der gemeine Wähler orientiert sich nicht nur an den Erfolgen, der tiefen Arbeitslosenrate etwa oder am ausgeglichenen Haushalt. Er ist nach fast 50-jähriger CSU-Regierung auch etwas grantig geworden. Edmund Stoiber, der langjährige Platzhirsch im Freistaat, kennt seine Klientel genau und redet ihr in einem der Bierzelte ins Gewissen.
Das Schlimmste, was uns gegenwärtig droht, das ist die Gleichgültigkeit und die Wurstigkeit. Die Gleichgültigkeit ist doch mir wurscht. Lass mich doch mal Ruhe von der Politik, sind doch alle gleich. Lauter blöde Hund. Das muss sich heute ein Politiker am Infostand anhören.
Ein Politiker, das ginge ja noch. Aber der Unmut trifft eben vor allem die Schwarzen von der CSU. Und das gleich doppelt. Schließlich regieren sie nicht nur in München, sie sind auch Teil der Großen Koalition in Berlin. Zu hohe Steuern, zu niedrige Renten, die Verluste der Landesbank und das verhasste Anti-Raucher-Gesetz, da kommt einiges zusammen. Am schlimmsten aber ist das Gefühl der Basis, die CSU habe den Draht zu den kleinen Leuten verloren. Als die Gattin des Ministerpräsidenten als waschechte Fränkin jüngst in der Trachtenjacke statt im Dirndl ans Oktoberfest kam, löste das prompt eine Debatte über echt bayerische Lebensart aus. Für die Opposition war das ein Steilpass, denn sie glaubt längst nicht mehr an Becksteins Spruch, dass ein echter Bayer eigentlich nur CSU wählen könne. Pure Nostalgie, findet Franz Magert, der Spitzenkandidat der SPD.
Der wird sich noch wundern, wie viele unanständige Bayern es am 28. September geben wird. Der wird sich noch wundern.
Tatsächlich glaubt kaum jemand mehr daran, dass die vormals so stolze und selbstherrliche bayerische Staatspartei ihre absolute Vollmachtstellung am kommenden Sonntag verteidigen kann. Dafür hat sich die Wählerschaft in den letzten Jahren zu stark verändert. Denn seit dem wirtschaftlichen Aufschwung bröckelt nicht nur das frühere traditionell katholische Milieu, die neu zugezogenen Menschen haben auch andere politische Bindungen. Sie wollen stärker mitreden. Nach 46 Jahren CSU-Alleinregierung mal etwas Neues, wie ein Mann nach einer Wahlkampfveranstaltung sagt.
Es liegt ein Duft vom Wechsel in der Luft. Ich darf sagen, die Bayern sind ihrer Natur nach, was uns die Preußen immer versuchen auszureden, sind Rebellen. Na, und das merkt man dann doch.
Was bei diesem rebellischen Aufbegehren herauskommt, falls es denn wirklich stattfindet, ist offen. Im Moment ist nur so viel klar, dass in Bayern die Zeit der drei Parteien im Landtag vorbei ist. Mindestens 5 werden dort künftig vertreten sein. Und falls auch die Linkspartei die 5%-Hürde nimmt, sogar 6. Die CSU ist damit auf dem schnurgeraden Weg, eine ganz normale Regionalpartei zu werden. Wenn das kein historischer Einschnitt ist.
Tadschikistan ist ein karges Hochgebirgsland und die ärmste der 5 zentralasiatischen Republiken. Mindestens 2/3 der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Und die meisten dieser Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Eines der Haupterzeugnisse Tadschikistans ist Baumwolle. Kündigt sich wie dieses Jahr eine schlechte Ernte an, ist das für viele Menschen in Tadschikistan eine Katastrophe. Die Reportage von Martin Böhlinger von der ARD.
Lehmig-braun liegt die Landschaft in der Mittagssonne. Kein Kraut wächst auf den Hügeln, die sich gelegentlich aus dem flachen Land erheben. Doch gelegentlich zeichnen sich rechts und links der Straße dunkelgrün die Baumwollfelder gegen die karge Landschaft ab. In der Südprovinz Khatlon wird ein Großteil der tadschikischen Baumwolle angebaut. In gebückter Haltung stehen Frauen und Mädchen in den Feldern und pflücken die weißen Büschel. Sie sind eine Dorfgemeinschaft und bewirtschaften 9 Hektar. Seit dem Ende der Sowjetunion ist der Boden offiziell an die Bauern verpachtet. Wirklich selbstständig sind sie allerdings nicht. Sogenannte Investoren, die der Lokalregierung nahestehen, kontrollieren das Geschäft und schreiben den Bauern nicht selten vor, wie viel Baumwolle sie anbauen müssen. Sie sind es auch, die den Bauern am Anfang des Jahres Kredite geben für Saatgut, Dünger und Treibstoff zu horrenden Zinsen. Abgerechnet wird am Ende des Jahres, wenn die Ernte eingefahren ist. In diesem Jahr wissen wir noch nicht, wie viel sie für ein Kilo bezahlen werden, erklärt Bergajew. Sie haben es uns noch nicht gesagt. Viele Baumwollbauern stehen bei den Investoren tief in der Kreide. Oft sind am Jahresende die Schulden höher als der Ertrag. Im darauffolgenden Jahr ist dann der Druck noch größer. Diesmal, fürchtet Rudolnazar Bergajew, wird es noch schwieriger als sonst. In diesem Jahr gibt es kein Wasser, erklärt er. Wir haben einen Tag oder anderthalb lang Wasser und dann gibt es keins mehr. Seit 2 Wochen können wir nicht mehr bewässern. Ohne Bewässerung kämen die Pflanzen nicht durch den trockenen Sommer. Doch nach Jahrzehnten intensiven Anbaus sind die Böden ausgelaugt, Wasser ist knapp geworden. In Khatlon sieht man überall am Straßenrand Felder, die nicht mehr bebaut werden. Nicht einmal Unkraut wächst mehr auf ihnen. Wenn dann noch eine Dürre dazukommt wie in diesem Jahr, dann ist die Ernte kaum mehr zu retten. Auch Said Mohammad ist Baumwollbauer. In der Kreisstadt Chartouz, ein paar Kilometer von Bergajews Feld entfernt, steht er am Eingang zum Bazar. Ich habe 10 Hektar Baumwolle, erzählt er. Aber es lohnt sich kaum. Sie zahlen uns wenig. Ich sage es ehrlich, ich habe vor niemandem Angst. Und sie geben uns fast nichts. Und der Liter Diesel kostet schon 4 Somoni, das ist 1 Dollar. Die Frauen arbeiten auf den Feldern und wir bekommen fast nichts dafür. Es reicht gerade für Brennholz. Baumwolle ist so ziemlich das einzige Exportgut Tadschikistans. Zwar ist der Ertrag seit dem Ende der Sowjetunion um die Hälfte zurückgegangen, trotzdem macht die Baumwollsteuer 1/3 der Staatseinnahmen aus. 10% Steuern müssen die Bauern beim Verkauf der Ernte an den Staat entrichten. Eine andere Wahl haben sie nicht. Auf dem Land gibt es keine andere Arbeit. Früher in der Sowjetunion war es besser. Da haben alle gearbeitet. Ich selbst war Lehrer. Wie viel bekommt ein Lehrer heute? 20 Somoni oder 30? Lass es 50 sein, es ist immer noch nichts. 50 Somoni, das sind 10 Euro. Ich habe eine große Familie, erzählt er. 8 Kinder. Ein Sohn ist in Moskau, der andere arbeitet auf den Baumwollfeldern. Er sät und gießt die Baumwolle. Jetzt kommen wir gerade von der Feldarbeit. Wir kaufen hier ein paar Sachen auf dem Bazar und dann fahren wir nach Hause. Morgen geht's wieder früh raus auf die Felder.
Baumwollfarmer in Tadschikistan, das war die Reportage von Martin Böhlinger. Und jetzt endlich mal gute Nachrichten aus der Flugbranche, aus der Schweizer Flugbranche. Der Schweizer Yves Rossi hat nämlich geschafft, was bisher noch niemandem gelang. Einen Flug über den Ärmelkanal mit selbstgebauten Flügeln auf dem Rücken. In London verfolgte ARD-Mann Alfred Schmidt den Rekordflug.
Das Benzin für den Düsenantrieb mit insgesamt 4 Minijets hat so gerade eben gereicht, für die Strecke von etwa 35 Kilometern. Yves Rossi hat in den Alpen trainiert für diesen kurzen Flug. Am Schluss hat er nur 9 Minuten 32 Sekunden gebraucht, bis er englischen Boden berührte. Ganz locker ging der Profipilot auf einer Wiese nieder, in der Nähe der englischen Küstenstadt Dover. Minuten zuvor verfolgten die Kameras mehrerer Fernsehteams den Schweizer Flügelmann, wie er durch den blauen Himmel segelte. Gestern noch musste er den Flug absagen wegen schlechten Wetters, heute dagegen wolkenlos und perfekte Sicht. Damit hat sich Yves Rossy einen Kindheitstraum erfüllt und es ins Buch der Rekorde geschafft, genau 99 Jahre, nachdem sein großes Vorbild, der französische Pilot Louis Blériot, als erster Mensch den Ärmelkanal in einem Flugzeug überquert hat. Yves Rossy ist im Hauptberuf Pilot von Passagierflugzeugen wie dem Airbus. Die Sicherheitsvorkehrungen für seine Jetflügelkonstruktion waren ebenfalls professionell. Doppelte Fallschirme für Pilot und Flügel. Falls etwas schiefgegangen wäre, hätte Rossy sogar Schwimmweste samt Funkverbindung dabei gehabt. Reporter am Boden hatten schon erst Angst, der Flügelmann könnte auf einen der schweren Tanker stürzen, die im Ärmelkanal hin und her kreuzen. Immerhin die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. Auf die Frage nach dem Risiko seines Fluges hatte Rossy vorher nur eine Antwort: Ich habe keine Angst vor Risiken, ich habe sie im Griff.
Yves Rossys Flug über den Ärmelkanal und ins Guinness-Buch der Rekorde. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 35 Minuten. Wir kommen zum Dossier. Kaum bricht irgendwo auf der Welt ein Krieg aus, kaum kommt es irgendwo zu einer Naturkatastrophe, schon werden überall Opferzahlen herumgeboten. Von Politikern, von Hilfswerken, von den Medien. Doch das ist in den allermeisten Fällen grober Unfug, denn zum einen ist es oft unmöglich, genaue Opferbilanzen zu erstellen, schon gar nicht auf die Schnelle. Zum anderen werden Opferzahlen oft massiv manipuliert, manchmal nach unten, häufiger aber nach oben. Denn mit Opferzahlen wird Politik und werden Geschäfte gemacht und sie können zu falschen Reaktionen führen. Der Bericht von Fredrik Steiger über Politik mit Opferzahlen.
Das jüngste Beispiel liegt erst wenige Wochen zurück. 1500 Tote soll Georgiens Militärschlag gegen das abtrünnige Südossetien gefordert haben. Das meldeten offizielle Moskauer Quellen. Die meisten Nachrichtenagenturen übernahmen solche Zahlen, auch wenn sie ganz und gar unglaubwürdig waren. Inzwischen sagen die Russen selber, es waren nicht 1500, sondern 134 Opfer. Ähnlich verfuhren auch Burmas Generäle. Unmittelbar nach der Flutkatastrophe im Frühjahr tat das Militärregime so, als wisse es genau Bescheid. Vizeverteidigungsminister Ai Mint:
According to the data collected, 77,738 people were confirmed dead.
77.713 Tote seien bestätigt und 19.359 Menschen seien verletzt. Dabei waren die burmesischen Rettungskräfte zu diesem Zeitpunkt im verwüsteten Delta noch praktisch nicht präsent. Im lange Zeit von der Weltöffentlichkeit ignorierten Bürgerkrieg in der sudanesischen Provinz Darfur sprach die Nachrichtenagentur AFP Anfang 2004 von 10.000 Opfern. Reuters erhöhte kurz danach auf 30.000. Doch auf einmal stand die auch von der UNO verwendete Zahl von 200.000 Opfern im Raum. Eine Zahl, mit der etwa die USA sogleich Politik machten. Senator Joseph Lieberman:
We cannot sit by and allow the slaughter of genocide to continue, but in effect that is what.
Die Welt schaue zu, wie im Sudan ein regelrechter Völkermord stattfinde. Die USA drängten fortan auf ein hartes Vorgehen gegen das sudanesische Regime und forderten UNO-Sanktionen. Für Jakob Kellenberger, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK, ist der Umgang mit Opferzahlen ein wachsendes Ärgernis.
Beim Darfur ist relativ rasch die Zahl von 200.000 Opfern in Umlauf gekommen. Und diese Zahl ist dann eigentlich relativ lange sehr konstant wiederholt worden, also wie wenn es eigentlich keine neuen Opfer gäbe.
Seit ein paar Wochen steht nun ebenso abrupt und ebenso unerklärt die Zahl 300.000 im Raum. Auch wenn der Darfur-Konflikt äußerst opferreich ist, den Zahlen ist nicht zu trauen.
Darfur ist ja ein Kontext, von dem bekannt ist, dass in ländlichen Gebieten nur ganz wenige Organisationen überhaupt arbeiten können.
Niemand, auch seine Organisation, das IKRK, das sehr präsent ist in Darfur, wisse im Detail über das Ausmaß der Tragödie Bescheid. Außerdem stellt sich die Frage, was jeweils mit Opfern gemeint ist.
Menschen, die direkt durch Gewalt umgekommen sind und Menschen, die durch den Konflikt betroffen wurden, zum Beispiel indem sie vertrieben sind oder indem sie im Dorf nicht mehr ihre Felder bestellen können aus Sicherheitsgründen.
Völlig unseriös sei es, so Kellenberger, wenn bisweilen sehr rasch eine Tragödie sozusagen quantifiziert werde.
unmittelbar nach dem Ausbruch eines bewaffneten Konfliktes oder auch nach einer Naturkatastrophe. Ich glaube, es ist sehr vermessen, wenn man glaubt, man kann da sehr rasch verlässliche Opferzahlen bringen.
In Ländern, wo selbst die Einwohnerzahl bestenfalls auf 1 Million genau geschätzt werden kann, an Orten, wo es keine Einwohnerkontrolle nach unseren Maßstäben gibt, in Gebieten, wo Hunderttausende keinen festen Wohnsitz haben, sind Zahlen oft reine Spekulation.
Zuerst müssen sie ja Zugang haben in die verschiedenen Gebiete, wo der Konflikt herrscht, damit sie sich überhaupt ein Bild machen können.
Und längst nicht alle, die so täten, als seien sie an Ort und Stelle präsent, seien das tatsächlich.
Hier haben die humanitären Organisationen sicher ein Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber den Geberländern. Aber es gibt auch noch ein anderes Problem. Wenn humanitäre Organisationen nicht genau unterscheiden in ihrer Kommunikation zwischen ihren Absichtserklärungen und ihrer tatsächlichen Fähigkeit, dies zu tun, dann entsteht das Glaubwürdigkeitsproblem gegenüber den Menschen, die Hilfe und Schutz brauchen.
Es ist aber auch politisch heikel, denn Opferzahlen werden fast immer von den Konfliktparteien manipuliert.
Wenn Sie mit Zahlen kommen, die Sie nicht selbst verifiziert haben, die Sie wiederholen unter Umständen, wenn Sie beispielsweise Zahlen wiederholen, die von politischen Kreisen in Umlauf gesetzt werden, dann werden Sie zu einer Art politischer Mitspieler.
Und aufgeblähte Zahlen können schließlich dazu führen, dass Hilfsmittel falsch eingesetzt werden, dass sie von einem Krisenherd abgezogen werden und woanders hinfließen, wo gerade gewaltige neue Opferbilanzen publik werden. So trocknete etwa nach der hypermediatisierten Tsunami-Katastrophe in Ostasien die Hilfe für Afrika aus. Entsprechend wichtig wären solide Einschätzungen.
Natürlich müssen Sie sich auch ein Bild machen, eine möglichst adäquate Vorstellung machen vom Umfang der Opferzahlen und auch von den Schäden, weil Sie müssen ja eine Planung machen in Bezug auf den Einsatz des Personals, die Qualifikation des eingesetzten Personals, auch in Bezug auf die budgetäre Planung.
Statt, wie es heute üblich ist, mit hohen Opferzahlen das Rampenlicht zu suchen, wäre Zurückhaltung, so der oberste IKRK-Chef, der Sache dienlicher.
Wenn man etwas nicht weiß, dass man die Gnade hat zu sagen, dass man es nicht weiß. Das ist nicht sehr populär, aber es würde natürlich sehr stark zur Klärung vieler Sachen beitragen.
Das IKRK machte sich zur Regel, nur selber im Feld verifizierte Zahlen zu nennen. Allerdings kann das IKRK auf einen soliden Mittelzufluss von zahlreichen Regierungen bauen und ist soweit weniger als andere Hilfswerke darauf angewiesen, mit aufsehenerregenden Zahlen kurzfristige Spendenaktionen zu lancieren. Tatsache aber ist, die mangelnde Seriosität bei den Opferzahlen schadet häufig den von Krisen Betroffenen, zumal die Hilfe rasch erlahmen kann, wenn sich zuerst genannte Opferzahlen als massiv übertrieben herausstellen. Hilfswerke und Denkfabriken bemühen sich daher um bessere Daten, erläutert Nils-Peter Gleditsch vom Osloer Friedensforschungsinstitut PRIO.
There have been some studies recently to try to estimate using survey methods.
Statt einfach nur Leichen zu zählen oder sich auf Angaben von zweifelhaften Akteuren zu verlassen, versuche man sich inzwischen ein Bild zu machen mittels Umfragen in einzelnen Haushalten über getötete oder vermisste Familienmitglieder. Oder man zähle Gräber und versuche aufgrund der Zahl von Verletzten in Spitälern und Lazaretten auf die Zahl der Toten rückzuschließen. Es liefen mehrere Forschungsprojekte mit dem Ziel, die Grundlagen für humanitäre Einsätze, aber letztlich auch für politische Entscheide zu verbessern. Gerade was die indirekten Kriegsopfer betreffe, sei man auf dem Weg zu solideren Zahlen. Noch aber gelte die Grundregel, die meisten und vor allem die zuerst genannten Opferzahlen lägen meist viel zu hoch. Doch auch diese Regel hat Ausnahmen. Die wohl bedeutendste:
One such case which does not concern war directly, but concerns what we sometimes call one-sided violence.
Beim sogenannten großen Sprung nach vorn vor 40 Jahren in China, als Mao Zedong gewaltsam die Industrialisierung durchsetzte, kamen, wie erst viel später bekannt wurde, wohl über 10 Millionen Menschen um, vor allem durch Hunger. Für den norwegischen Forscher Gleditsch wären jedenfalls die Medien gut beraten, bei der Nennung von Opferzahlen vorsichtiger zu sein. Sie sollten mehr darauf achten, welche Interessen eine Quelle verfolge. Sie sollten die Quellen nennen und einordnen und Zweifel an genannten Zahlen ausdrücklich anführen. Das wäre schon ein Fortschritt. Angesichts des zynischen Geschäfts mit Opferzahlen Auflage, Spenden oder Aufmerksamkeit zu generieren und Politik zu machen.
Opferzahlen in Kriegen und Katastrophen, Dichtung und Wahrheit. Mit diesem Bericht von Fredrik Steiger sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.